einen sehr intensiven Tag. Und ich weiß, dass das sehr viel war, was da gestern aus dem Wort kam, dass das sehr kompakt war. Und ihr werdet Jahre brauchen, um in das reinzukommen. Jahre. Wirklich. Das ist nicht übertrieben. Es braucht Jahre, um in diesen Lebensstil hineinzukommen. Und nur einmal hören reicht überhaupt nicht aus. Vielen Dank. Und gut, dass wir es aufgenommen haben. Und man kann das wiederhören. Und ich empfehle das dringend. Und wirklich beim dritten oder beim vierten oder beim fünften Mal hören, hörst du etwas, was du gestern, wenn du da warst, nicht gehört hast. Was du auch beim zweiten Mal nicht hörst. Und etliche waren nicht da, so das gibt mir die Gelegenheit, einfach nochmal ein bisschen zurückzuschauen oder zu erwähnen, worum es überhaupt ging. Wir haben über die Furcht des Herrn gelernt und uns angeschaut, was sagt das Wort Gottes, was ist überhaupt die Furcht des Herrn? Und Furcht des Herrn ist eine Haltung, ist ein Herzenszustand, ist nicht etwas, was wir tun in erster Linie, sondern etwas, was wir sind oder was wir werden durch die Gnade Gottes, weil Gott in uns diese Furcht hineinlegt. Aber wir müssen verstehen, was das ist. Wir müssen glauben, dass wir das brauchen, dass er imstande ist, uns das zu geben. Und wir müssen lernen, mit ihm zu kooperieren und uns hinzugeben, einen Lebensstil zu trainieren, wo der Heilige Geist in uns wirken kann. Es kann nur der Heilige Geist tun. Es ist absolut übernatürlich. Aber das ist das Zentrum der Erlösung. Um das geht es. Darum hat Jesus sein Blut vergossen und die Tür aufgetan, dass du zurückkommen konntest zum Vater. Dass du ein Herz bekommst, das Gott fürchtet. Ein Herz bekommst, in der Gesinnung Jesu zu leben. Das ist die Erlösung. Das ist das Zentrum. Und wenn wir das verpassen, dann verpassen wir unsere Berufung und das darf nicht sein. So, gibt es noch ein bisschen Fortsetzung zu diesem Thema heute und ich will jetzt zeigen ein bisschen aus dem Wort, wie wir denn zusammen als Gemeinde leben können, um hineinzukommen in die Furcht Gottes. Lass uns einmal ein paar Schriftstellen anschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und übrigens, ich habe noch vergessen zu sagen, ich biete dieses Konzept an, die ganzen Schriftstellen und die Aussagen, die ich hier so als Grundlage für meine Lehre genommen habe, von der Gemeinde hier. Du brauchst nicht mir zu schreiben, du wirst es vom Klaus bekommen, der kriegt die E-Mail von mir und er verteilt sie dann innerhalb der Gemeinde. Nur diejenigen, die von außerhalb sind und auch Interesse haben, ihr könnt dann direkt anschreiben bei uns Info Hand in Hand, die Adresse findest du auch im Internet und dann schicken wir gerne diese PDF-Datei zu. Okay, Apostelgeschichte. Vers 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost oder den Beistand des Heiligen Geistes. Die Gemeinden wandelten in der Furcht des Herrn. Und das ist der Grund, warum sie Frieden hatten. Das ist der Grund, warum der Segen des Herrn auf ihnen war. Ohne, dass jeder Einzelne sich danach ausstreckt, in der Furcht des Herrn zu leben, können wir nicht Frieden haben in der Gemeinde. Aber die Herrschaft Gottes ist Frieden. Und die Herrschaft Gottes bedeutet, dass die Herrschaft Gottes in unserem Herzen aufgerichtet wird. Da muss die Herrschaft Gottes aufgerichtet werden. Und das nennt man die Furcht des Herrn. So, Gott hat viel vor mit der Gemeinde. Und er will, dass wir wirklich uns vorbereiten, dass wir hineinkommen in diesen Segen, damit er uns füllen kann, ausrüsten kann, stärken kann und fähig machen kann, effektiv da draußen zu bezeugen, dass Jesus wirklich der Herr ist, dass er der mächtige Befreier ist. Okay, eine weitere Schriftstelle, Epheser, Kapitel 5. Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist nicht Unterordnung unter Leiterschaft, das ist nicht die Unterordnung der Frau unter ihren Ehemann. Das ist, was wir alle als Aufgabe haben, uns einander unterzuordnen. An anderer Stelle drückt es Paulus so aus, dass wir in Demut einer den anderen höher achten sollen als uns selber. Und ihr Lieben, das müssen wir lernen. Und dafür brauchen wir die Hilfe des Herrn und dafür brauchen wir uns auch einander, um uns aufmerksam zu machen auf Dinge und um uns zu motivieren, einfach Veränderungen herbeizuführen. 2. Korinther, ganz am Ende, der letzte Vers. Nein, nicht der letzte, aber ganz am Ende. Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch und lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Und, das heißt, und wenn ihr das tut, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, komm, Heiliger Geist, sondern wir müssen auch wirklich mit ihm kooperieren und ihm erlauben, einfach eine bestimmte Gesinnung zu entwickeln, zu kultivieren und dann auch vor allen Dingen zu behalten. Und wenn wir in dieser Gesinnung leben, dann wird Gott kommen und er wird mit uns sein. Lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern oder ermahnen. Das ist, was wir lernen wollen als Gemeinde. Das ist unsere Aufgabe. Wir lernen Beziehungen nach der Ordnung Gottes. Das ist die Aufgabe, die wir haben als Christen in der Gemeinde. Beziehungen nach der Ordnung Gottes. In einem alten Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist der Unterschied zwischen der Gemeinschaft der Heiligen und der Gemeinschaft der Leute im Wirtshaus? Was ist der Unterschied? Eben genau diese Gesinnung, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir glauben, der andere ist genauso geliebt wie wir und deswegen haben wir kein Recht, seine Gefühle zu verletzen, deswegen haben wir kein Recht, zu herrschen, zu manipulieren oder uns durchzusetzen, sondern wir sollen Diener sein und den anderen achten und ehren und ihm Raum geben und ihn unterstützen und ihm helfen, weil wir Verantwortung füreinander haben. Als Kinder Gottes gehören wir zu einer Familie und wir haben Verantwortung füreinander. Und das Traurige ist, in vielen, vielen Gemeinden wird das weder verkündigt, noch bemüht man sich, das zu leben. Und die Atmosphäre ist genauso steril wie in irgendeinem Theatersaal. Die Leute kommen wegen des Programms, was da auf der Bühne geboten wird. Und sie haben keinerlei Interesse, die Menschen rechts und links und vor und nach ihnen kennenzulernen. Und sie kommen und sie gehen und da ist keinerlei Beziehung, keinerlei Verbindung, keinerlei Kontakt untereinander. Das ist nicht Gemeinde. Das ist ein Event, eine Veranstaltung. Aber Gemeinde ist nicht eine Veranstaltung, auch nicht eine Serie von Veranstaltungen. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, eine Familie, Beziehungen untereinander, wo wir einander helfen, wo wir einander tragen, wo wir einander fördern, wo wir erlauben, dass der Herr auch durch Menschen in unser Leben hineinspricht. Wir alle glauben, dass Gott redet und dass Gott uns erzieht und dass er Dinge zu sagen hat. Aber wir sollen auch glauben, dass Gott zu uns redet durch Menschen, die selber noch nicht vollkommen sind. Das ist noch ein bisschen schwieriger zu glauben. weil wir so schnell geneigt sind, auf die Unvollkommenheiten des Bruders oder der Schwester zu sehen und damit uns zu rechtfertigen, dass wir das, was uns gesagt wird, ja nicht annehmen müssen. Weil der andere ist ja auch noch nicht fertig. Aber der Heilige Geist wohnt in deinem Bruder, wohnt in deiner Schwester. Und er kann durch unvollkommene Gefäße reden. Und wenn wir uns einander unterordnen in der Furcht Gottes, dann glauben wir, dass der Geist Gottes wirklich auch in dieser anderen Person ist. Und wir wollen das hören und wir wollen lernen zu hören, was Gott uns zu sagen hat durch den anderen. Und wir sind nicht arrogant und wir weisen das nicht ab und wir sagen, wir brauchen das nicht. Wir haben ja die Bibel, wir haben ja den Heiligen Geist. Die Realität ist, dass wir alle an verschiedenen Stellen glücklicherweise einen blinden Fleck haben und dass wir nicht sehen, was wir sehen sollen. Aber die anderen sehen es. Und wir brauchen die anderen, um uns aufmerksam zu machen auf unseren blinden Fleck. So brauchen wir einander. Und so bringen wir uns gegenseitig voran und so motivieren wir uns und so helfen wir uns, einfach voranzugehen und in der Nachfolge wirklich konsequent Schritte zu gehen und so verändert zu werden. Das ist Gottes Plan für Gemeinde, wo wir wirklich offen sind füreinander, wo wir aufeinander hören, wo wir uns etwas sagen lassen, auch Dinge sagen lassen, die nicht so angenehm sind, die nicht so schön sind, die nicht so wohl klingen in unseren Ohren, aber doch wohl gemeint sind. Nicht wahr, Thomas? Halleluja. Nicht immer ist das Reden Gottes für uns so angenehm, wenn wir daneben sind. Aber es ist notwendig. Und aus Liebe redet Gott und sagt, komm zurück, komm in meine Bahnen. Lass das sein, fang damit an, tu dieses, lass jenes und so weiter. Und wenn wir in dieser Gesinnung leben und in diese Gesinnung kommen wir nur hinein, indem wir uns dafür entscheiden. Indem wir sagen, ja, ich glaube, das ist Gottes Ordnung, das ist der Plan, den er hat. Ich bin Teil einer Familie. Und ich brauche die anderen brauchen mich, wir brauchen einander und wir gehören einander. Wir gehören einander. Und wir beten füreinander, wir unterstützen einander, wir ermutigen einander, wir helfen uns. Wir sprechen in das Leben hinein, nicht als solche, die herrschen wollen, nicht als solche, die alles besser wissen, sondern als solche, die wirklich Anteil nehmen und interessiert sind, dass der andere vorwärts kommt. Das ist, was Gott wirken möchte. Und sobald wir in diese Gesinnung hineinkommen, werden wir sehen, dass der Heilige Geist wirklich jeden fördert, jeden vorwärts bringt, jeden prägt, jeden verändert. Und wir in der Gemeinde dann wirklich Heilung erleben, Wiederherstellung erleben von den Dingen, die wir erlitten haben in der Welt und von den Deformationen und Fehlprägungen und falschen Programmierungen, die wir dort erlebt und erlitten haben. Gemeinde ist der Ort, wo du zu Hause bist. Gemeinde ist der Ort, wo du geheilt wirst. Siehst du, wie weit dieses Konzept weg ist von diesem Erfolgsding und Wachstum und wir müssen groß werden und wir müssen tolle Programme machen, um die Leute da draußen zu beeilen. Siehst du, wie weit das weg ist von der Realität, die das Neue Testament beschreibt? Das ist der Plan Gottes. So sieht Gemeinde aus. Und wir kennen wenige Gemeinden, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Aber in diesen Gemeinden geschehen Dinge, werden Menschen verändert, kommt Sünde ans Licht, Menschen werden freigesetzt und es passieren Dinge, die ich in den Programmgemeinden niemals gesehen habe. Weil der Heilige Geist eine ganz andere Freiheit hat und Dinge tun kann, die er, wenn wir einfach andere Ziele haben und nicht mit ihm übereinstimmen, die er gar nicht tun kann. Heiliger Geist darf nicht in Ketten gelegt sein, er muss frei sein, er muss sein Werk tun dürfen. Und er tut sein Werk, wenn wir mit ihm kooperieren, wenn wir auf ihn achten und wenn wir Acht geben aufeinander und das tun, was die Bibel sagt. Wirklich Verantwortung übernehmen füreinander. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder? Warum hat er das gefragt? Warum fragt Gott überhaupt Fragen? Braucht er Informationen? Gott fragt Fragen, um Herzen offenbar zu machen. Wo ist dein Bruder Kain? Zu dem Moment war er schon tot. Erschlagen von Kain. Wo ist dein Bruder? Ja. Und statt zu begreifen, diese Frage ist Gottes Ermahnung, Gottes Ruf zur Umkehr, bringt er noch so eine freche Antwort: Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, genau das hätte er sein sollen. Dann würde Abel nämlich noch leben, wenn er der Hüter seines Bruders wäre. Ja, so was für eine arrogante Antwort. Bin ich etwa verantwortlich für meinen Bruder? Ganz genau. Du bist verantwortlich für deinen Bruder, für deine Schwester. Und die anderen sind verantwortlich für dich. Und nur wenn du das bejahst und akzeptierst, bist du im neutestamentlichen Sinne wirklich ein Gemeindeglied. Und bist ein lebendiger Teil der Familie, ein lebendiger Teil der Gemeinschaft der Heiligen, ein lebendiger Teil der Familie Gottes. Und dann wirst du wachsen. Es gibt kein Wachstum, es gibt keine echte Charakterveränderung ohne diese Art von Unterordnung und Hingabe und Offenheit füreinander. Das wird niemals stattfinden. Es braucht diese Einordnung, diese Verbindlichkeit, diese Haltung. Ich achte auf das, ich bin bereit zu hören, ich bin offen dafür, für das, was mir gesagt wird. Weil im Natürlichen sind wir alle, leben wir auf unserer Insel und haben unsere Ideen und haben unsere wunderbare Sicht von uns selber und sind mehr oder weniger beeindruckt von uns. Aber wir sehen nicht, was Gott sieht. Und wir sehen auch nicht, was andere sehen. Und da, um das geht es. Das Evangelium ist, blinde Augen werden aufgetan. Das ist das Evangelium. Dass wir sehfähig werden. Dass wir Gott sehen, aber um Gott zu sehen, müssen wir auch Dinge in unserem Leben sehen, die Gott begradigen will, die krumm sind, die nicht passen, die nicht für den Himmel gemacht sind, die von dieser Erde kommen, die nicht Gott wohlgefällig sind. Und wir müssen diese Dinge beiseite legen. Gott will uns die Augen auftun. Das Evangelium ist, blinde Augen werden aufgetan. Aber sie werden nur aufgetan, wenn wir es zulassen, wenn wir es wollen. Und wir können in unserer Unabhängigkeit bleiben. Wir können in unserer selbstgewählten Blindheit bleiben. Wir können bei dieser Haltung bleiben. Ich habe schon meine Sicht von mir selber. Ich weiß schon, wie alles ist. Ich brauche keinen Input. Ich brauche keine Korrektur. Ich brauche nicht in die Wahrheit geführt zu werden. Und das nennt die Bibel Stolz und Unabhängigkeit. Und wir sind blind und wir haben keine Ahnung, was wirklich mit uns los ist. Wir können in diese Blindheit hineinlaufen und wir verstehen nicht, was wirklich los ist. Vielleicht andere sehen es, aber wir sehen es nicht. Und Gott möchte, dass wir uns so gründen in der Gemeinschaft mit ihm, dass wir so sicher werden in ihm, dass wir so zu Hause sind bei ihm, dass unser Wert nicht mehr darin besteht, was wir für ein tolles Bild haben von uns oder was andere für ein tolles Bild haben, weil wir ihnen dieses Bild vorgemalt haben, sondern dass wir sicher sind in Gott. Es war eine Zeit in meinem Leben, das ist ungefähr 25 Jahre her, da kam der Heilige Geist in einer neuen Weise, in einer neuen Intensität, in einer neuen Tiefe, wie ich ihn vorher nie erlebt hatte. Und ich habe die Liebe Gottes erlebt, auf eine ganz, ganz, ganz starke, tiefe Art und Weise. Und diese Berührung mit dem Heiligen Geist, was nicht eine einzelne Situation war, sondern das ging über Wochen und Monate und viele Monate, diese Berührung des Heiligen Geistes führte dazu, dass Gott endlich tun konnte, was er schon immer tun wollte, mir Augen öffnen für Dinge, die ich nie gesehen habe. Und er fing an, mir die Augen aufzutun über bestimmte Dinge in meinem Leben, in meinem Charakter, in der Art, wie ich mit Menschen umgehe, die ich nie gesehen habe. Andere haben darunter gelitten, ich nicht. Und er zeigte mir Dinge. Und ich hatte diesen Drang, diese Führung vom Heiligen Geist, vor der Gemeinde zu stehen. Ich war Pastor damals in einer großen Gemeinde. Und ich stand vor der Gemeinde und ich habe meine Sünden bekannt. Nicht, was ich getan habe, sondern was ich bin. Meine Härte, meine Unsensibilität, mit Menschen umzugehen. Ja? Und Gott fing an, mich zu zerbrechen. Und ich habe die Gemeinde eingeladen, habe gesagt, wenn da irgendjemand ist, den ich verletzt haben sollte, wenn da irgendjemand ist, den ich nicht gut behandelt habe, dem ich Unrecht getan habe, dann bitte komm du zu mir und sag mir das. Und ich will mir das anhören und ich will wirklich umkehren und dich um Vergebung bitten. Ich war ganz beeindruckt von dieser Tat und dachte, naja, 2, 3 Leute werden kommen. Und die Leute haben wirklich das ernst genommen, was ich gesagt habe. Und viele, viele Leute kamen zu mir und haben gesagt, ich will einen Termin haben. Ja? Und wochenlang war ich beschäftigt, mit Leuten zu sitzen. Und der Heilige Geist hat mir genau gesagt, wie es abläuft. Pass auf, egal was die sagen, du wirst dich nicht rechtfertigen. Höre an, was sie sagen. Halt deine Klappe und demütige dich und bitte sie um Vergebung. Das ist alles, was du tun musst. Hör dir das an und hör gut zu. Und wochenlang hatte ich Termine und Leute kamen in mein Büro. Und mit jedem Gespräch wurde ich kleiner. Weil, was die Leute mir erzählt haben, in mir war dieses Bedürfnis. Halt, stopp, nein, das kannst du so nicht sehen. Das ist ganz anders gewesen. Die Situation musst du mal begreifen, die ist ja ganz anders gewesen. Und da war dieser Drang, mich zu rechtfertigen. Der Heilige Geist hat gesagt, denk an die Abmachung. Du hältst den Mund und du hörst nur zu und du bittest um Vergebung für all das, was dir da gesagt ist und was du auch nachvollziehen kannst, was du verstehen kannst. Das war schrecklich. Weil so viele Dinge waren aus meiner Sicht ganz anders. Und das wollte ich alles erklären. Man will immer so viel erklären. Man will immer Recht haben. Kennst du das auch? Und irgendwann war der letzte Termin fertig. Mann, war ich froh, dass ich das hinter mir hatte. Ja, ging nach Hause zu meiner Frau, sagte, der letzte Termin abgearbeitet, alles erledigt. Und sie sagt, nein, jetzt will ich einen Termin mit dir haben. Und ich denke, wie ein Termin. Wir sehen uns noch andauernd. Ich meine, ja. Und dann sagt sie, doch, ich will dir erklären, wie du all die Jahre mich unterdrückt hast. Ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kann sie so etwas sagen, wo ich doch so ein wunderbarer Ehemann bin? Ja, und jetzt redet sie von Unterdrückung. Wo gibt es denn so etwas? Und der Heilige sagt, halt deine Klappe. Und ich habe mich hingesetzt. Und sie hat mir Dinge gesagt, die ich nie gehört habe, die ich nie verstanden habe. Und Gott hat all diese Dinge benutzt, einfach an mir zu arbeiten und mich zu formen und mich zu demütigen und mich in die Wahrheit hineinzubringen. Er ist immer noch dabei, aber schon ein paar Dinge sind schon passiert. Halleluja. Nicht wahr, Schatzi? Kann man schon sagen, ja? Warum erzähle ich das? Damit du begreifst, du brauchst deinen Bruder, du brauchst deine Schwester. Und die Bibel ermutigt uns, wir sollen die Wahrheit in Liebe sprechen. Die Wahrheit in Liebe sprechen. Nicht nur denken, sprechen. Deswegen müssen wir auch freigesetzt sein von Menschenfurcht. Dass wir die Dinge sagen, die Gott uns aufträgt zu sagen. Weil dein Bruder, deine Schwester müssen diese Dinge hören. Und Gott benutzt diese Dinge, an dem Herzen zu arbeiten. So deswegen sagt Gott, lasst euch ermuntern, lasst euch zurechtbringen, habt diese Gesinnung, ja, dass ihr noch was lernen könnt von den anderen. Seid offen, empfangt Input, empfangt das Reden Gottes, empfangt Korrektur. Verzichte auf deine Schutzmechanismen, verzichte auf Rechthaberei und argumentieren oder zum Gegenangriff übergehen. Das musst du mir gerade sagen, wo du doch hier und da und da und da und da deine Probleme hast. Mit anderen Worten, löst die erstmal und das berechtigt dich dann, mich zu korrigieren. Mit anderen Worten, du möchtest schon Korrektur annehmen, aber nur von einem vollkommenen Menschen. Siehst du, wie arrogant diese Haltung ist? Du hältst dich an der Verpackung auf, weil du den Inhalt verwerfen möchtest. Du mäkelst an der Verpackung rum, weil du gegen den Inhalt bist. Das ist unecht. Unwahrhaftigkeit. Du erwartest vom anderen vollkommen zu sein, während du nicht vollkommen bist. Das kann doch nicht funktionieren. So, lass uns wirklich eine Entscheidung treffen. Ich schaue auf den Inhalt und nicht auf die Verpackung. Der Inhalt ist wichtig. Ja? So, wir wählen diese Gesinnung. Wir wählen uns einander unterzuordnen. In der Furcht des Herrn. Und wir werden hörfähig. Und da, wo wir unseren blinden Fleck hatten, da werden wir sehfähig. Und dadurch werden wir verändert. Das ist der Plan Gottes. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Studier mal alleine im Neuen Testament das Thema Ermahnung und Ermutigung. Ist ja dasselbe Wort, interessanterweise. Ermahnen und ermutigen, zurechtbringen. Über 40 Mal im Neuen Testament kommt es vor, dass wir eben aufgefordert werden, entweder Ermahnung anzunehmen oder aber Ermahnung zu geben und Menschen zu helfen. Um Menschen durch Worte, die Gott uns gibt, vorwärts zu bringen, zu motivieren, ihnen die Augen aufzutun, dass Licht kommt da, wo man sich vermauert hat, wo man sich versteckt hat, wo man eine Fassade aufgebaut hat, da, wo man irgendwie versucht, andere zu beeindrucken und anderen was vorzuspielen, was gar nicht vorhanden ist und was nicht echt ist. Das ist kein einfacher Prozess. Das macht nicht immer Spaß. Aber es ist notwendig, dass wir aus unseren Fehlprägungen rauskommen, aus unserer Arroganz, aus unserem Selbstschutz, aus unserer Ablehnung und Minderwertigkeit. Gott ist ein Heiler und ein Wiederhersteller, aber er heilt dich durch die Gemeinschaft. Er heilt dich durch Beziehung mit anderen, die du freiwillig wählst. Das ist Gemeinde, ihr Lieben. Um das geht es Gott. Er will dein Herz. Er will dein Herz neu prägen und freisetzen von Ängsten und freisetzen von Machtgelüsten und herrschen wollen und unterdrücken und fliehen und von all diesen Dingen. Er will uns freisetzen. Und er ist ein mächtiger Befreier. Er kennt sich aus. Er weiß, wie das funktioniert. Er weiß, wie er an die tiefsten Dinge in deinem Leben herankommt. Lasst euch ermuntern, lasst euch zurechtbringen. Das ist das Wort des Herrn für euch. In der Furcht Gottes einander sich unterzuordnen. Das ist, was Gott euch anbietet. Und so wird der Heilige Geist Dinge tun können in dir, in deinem Leben, dann in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Beziehungen mit anderen Menschen, die vorher nicht möglich waren. Gott ist ein Befreier und er ruft heute in diese Gemeinde hinein. Willst du mit ihm kooperieren? Willst du tun, was das Wort Gottes sagt? Willst du in diese Gesinnung hineinkommen und ihm erlauben, sein Werk in dir zu tun? Das ist die Frage Gottes, das ist die Einladung Gottes. Er ist für dich. Er ist nicht gegen dich. Er ist nicht einer, der dich verdammen will, der dich unterjochen will, der dich irgendwie klein machen will. Er will dich freisetzen von deinen Ängsten, von deinen falschen Zielen, von deinem falschen Ehrgeiz. Er will dich freisetzen von deinen Fluchtmechanismen. Vielleicht sitzen die einen und sagen, von was redet der? Abwehr, Flucht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der redet. Das ist ja dummes Zeug alles. Wir sind blind über uns selber. Wir verstehen nicht, was in uns vorgeht. Aber Gott kennt uns und Gott erforscht das Herz. Und das Herz zu erforschen bedeutet, Er teilt dir mit, was er schon lange sieht in deinem Herzen. Das ist das Herz erforschen. Das heißt nicht, Gott hat keine Ahnung, was in dir ist, jetzt muss er mal herabkommen und jetzt muss er mal suchen in deinem Herzen. Wenn Gott das Herz erforscht, dann heißt es, er gibt auf eine sehr präzise, treffende Art und Weise dir Offenbarung über, was mit dir los ist und was du brauchst und wo du verprägt worden bist und wo du dich versteckst hinter Fassaden und wo er dich herauslocken will und herauslieben will. Ist das nicht wunderbar? Vielleicht klingt es schrecklich, aber das Ergebnis ist wunderbar. Und je mehr du deine selbstgemachten Fassaden verlierst, umso leichter wird das Leben, weil du immer freier wirst und weil du nicht mehr dich verstecken musst, weil du nicht mehr Angst haben musst. Ich hoffe, hier findet niemand raus, wer ich wirklich bin. Die Gemeinden sind voll von Menschen, die in dieser Angst sind. Was ist, wenn die wirklich rausfinden, wer ich bin? Gott weiß schon, wer du bist. Er wusste das schon lange. Und er ist für dich. Und du sollst erleben, dass auch deine Geschwister für dich sind. Und du wählst den Weg der Offenheit und der Demütigung. Und so erlebst du einen gnädigen Gott. Gott gibt Gnade dem Demütigen, dem Stolzen widersteht er. So, wenn wir uns demütigen vor Gott und voreinander und sagen, hey, da bin ich, das sind meine Nöte, das sind meine Probleme, da brauche ich Hilfe, da brauche ich Veränderung. Wenn wir das tun, dann kommt die Gnade Gottes in unser Leben. Das ist der Grund, warum ihr Hauskreise habt. Das ist das Programm für die Hauskreise. Zu sagen, hey Leute, betet mal für mich, hier habe ich Probleme, da komme ich nicht weiter, da bin ich irgendwie stecken geblieben und trete auf der Stelle. Wir brauchen den Input von anderen Menschen. Und Gott hat solche Menschen, aber du musst dafür offen sein und du musst es zulassen. Gott hat schon Menschen vorbereitet, die auf die richtige Art und Weise in dein Leben hineinsprechen und die dir das geben, was du brauchst. Bist du bereit? Willst du das? Oder sagst du, Gott, hier bin ich, rede du zu mir. Lass die Menschen Menschen sein, einfach du rede zu mir und du veränder mich. Das wird niemals funktionieren. Heilung kommt in der Gemeinschaft. Heilung kommt in den Beziehungen. Und Gott schickt Menschen in dein Leben und die sind genau richtig, auch wenn die noch nicht vollkommen sind, die sind genau so, wie du sie brauchst. Als Elk und ich in einer großen Krise waren in unserer Ehe und nicht mehr weiter wussten, da war ein wunderbares Ehepaar. Alte Geschwister im Herrn, gestandene Leute, reife Leute. Und die haben uns gedient, die haben uns geholfen. Und ich bin so dankbar für diese Leute. Der Bruder ist jetzt schon beim Herrn. Halleluja. Und diese Schwester, die er gebraucht hat, so eine ganz spezielle Schwester. Feuer in den Augen. Die habe ich geliebt und die habe ich gefürchtet. Weil wenn die mich ermahnt hat mit ihrem krummen Finger, oh du, da wurde ich so klein. Und sie hat mich geküsst und gedrückt und gesagt, dass sie mich lieb hat. Und ich wusste, dass sie mich lieb hat. Aber ihre Worte habe ich gefürchtet. Und diesen krummen Finger, den sie auf mich gezeigt hat. Ich habe die so sehr gefürchtet, dass wenn ich dann mal wieder rückfällig geworden bin, ja, das passiert. Wir wachsen nicht kontinuierlich und geradlinig, sondern es gibt mal Situationen, wo man wieder zurückfällt, ja. Aber so eine Bemerkung von Elke, ich glaube, ich muss mal wieder mit Irmi telefonieren, das war ein enormer Motivationsschub. Weil ich wusste genau, wenn sie mit Irmi telefoniert, am Ende sagt Irmi, jetzt möchte ich mal mit ihm sprechen. Gib ihm mal ans Telefon. Ja? Wir brauchen Menschen, die wir lieben und die wir fürchten. Nicht wahr, Thomas? Wir verstehen uns. Ich habe dich sehr, sehr lieb, das weißt du. Halleluja. Alleine wirst du es nicht schaffen. Wir brauchen Hingabe und Offenheit und Ehrlichkeit und Bereitschaft, Gottes Stimme zu hören durch den Bruder, durch die Schwester. Und so werden wir verändert. So werden uns die Augen aufgetan. So wird unser Herz wieder empfänglich für die Liebe Gottes und für die Liebe von Menschen. Das ist Gottes Plan. So sieht Gemeinde nach dem Herzen Gottes aus. Und es braucht nicht mehr als eine Bereitschaft. Nicht mehr als das. Eine Bereitschaft. Und den Rest macht der Herr. Wir sagen, ich will nicht mehr länger mich verstecken. Ich will nicht länger sonntags ein Spiel spielen. Ich will nicht länger irgendwie meine fromme Fassade präsentieren, sondern ich will Gott erlauben, dass er wirklich ans Eingemachte geht. Da, wo die Ängste sind, da, wo die Fehlprägungen sind, da ist die Not, da will er rein. Halleluja. So, ich möchte etwas vorschlagen. Dank sei Gott, die Stühle sind beweglich. Und ihr dreht die Stühle zueinander und macht Gruppen à 4 Leute. Und da gebt ihr vor Gott und vor deinem Bruder und deiner Schwester eine Antwort. Und sagt, ja, das will ich. Ich will transparent werden. Ich will echt werden. Ich will, dass der Heilige Geist auch durch meine Geschwister redet. Ich will hören. Ich will mich meinen Geschwistern unterordnen in der Furcht Gottes. Ich will tun, was die Bibel sagt, weil ich einen Schritt des Glaubens gehe. Das wird gut sein für mich. Und du kannst ruhig sagen, ich habe Riesenangst davor. Aber du kannst auch gleichzeitig sagen, ich glaube Gott, dass er es gut meint mit mir. Und ich glaube, dass seine Wege gut sind. Und ich vertraue ihm. Und ich vertraue mehr seinen guten Absichten als der lauten Stimme meiner Ängste, die sagt, mach das ja nicht. So, ich kann niemand von euch zwingen, wenn du sagst, nee, ich komme hier, ich bin hier Gast, lass mich in Ruhe, ich mache mein Ding und will mit niemandem mich anlegen, will in niemandem Leben hineinsprechen, will auch nicht, dass jemand in mein Leben hineinspricht. Du darfst in dieser Haltung bleiben und wir warten noch ein paar Jahre, bis dir da langweilig wird auf deiner einsamen Insel und du dann auch irgendwie zur Vernunft kommst und sagst, alleine macht's keinen Spaß und in dieser Isolation bin ich so einsam und jetzt entscheide ich mich doch. So, wenn du noch nicht so weit bist, kein Problem. Niemand wird gedrängt, niemand wird gezwungen. Du kannst in deinem Viererkreis sitzen und den Mund geschlossen halten und du äußerst gar nichts. Kein Problem. Niemand kommt. Warum hast du nicht gebetet? Ich habe nichts von dir gehört. Nein, das machen wir nicht. Ist total freiwillig. Du darfst freiwillig bleiben in deiner Isolation und Unabhängigkeit. Aber für die, die verstanden haben, das ist, was Gott heute zu mir sagt. Das will ich. Ich will nicht nur Theater spielen am Sonntagmorgen. Ich will wirklich Teil der Gemeinde sein. Ich will wirklich Familie leben. Ich will wirklich meine Geschwister sehen und mich öffnen und erlauben, dass sie in mein Leben sprechen. Ich will frei werden von meiner Menschenfurcht. Und ich will erlauben, dass der Heilige Geist mich benutzt. In Liebe und in ermutigender Weise, in Freundlichkeit, in Sanftmut, in das Leben von anderen zu sprechen. Ich bin bereit, das zu lernen. Das darfst du jetzt ausdrücken in deiner Vierergruppe vor Gott. Wir machen kein Gruppengespräch, sondern wir beten. Und wir legen uns fest und sagen, Herr, das habe ich verstanden und ich sage dazu ja und dazu bin ich jetzt bereit. Hilfst du mir? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich lasse mich nicht von meinen Ängsten zurückhalten. Ich entscheide mich, ich will nach deiner Ordnung ein Kind Gottes sein, in der Familie, mit anderen Kindern Gottes zusammen. Okay, ist das präzise ausgedrückt, was passiert in der Vierergruppe? Kein Gespräch, keine Diskussion, keine übereinander herfallen. Keiner wird für Nichtbeten bestraft. Ja?